Was, wenn wir mitten in der KI-Revolution stehen und Deutschland schaut nur von der Seitenlinie zu? In dieser Folge spreche ich mit Tobias Koch vom KI-Bundesverband und wir reden Klartext. Warum Weltmarken wie Bosch, Siemens, BMW und Co. nicht genug tun, um ihre Stärken mit der Innovationskraft der deutschen Forschungslandschaft zu verbinden. Wir sprechen auch darüber, warum viele deutsche KI-Startups trotz bahnbrechender Ideen und hoher Forschungsintensität keine Fördermittel bekommen. Und wir klären, was sich ändern muss, damit Deutschland nicht endgültig den Anschluss verliert. Es geht um Blockaden, Milliarden und um die Frage, ob wir überhaupt noch den Mut haben, vorne mitspielen zu wollen. Bleibt dran, das wird unbequem, aber wichtig.
Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Willkommen, Tobias. Du arbeitest im KI-Bundesverband. Und dort in der Rolle, dass du dich um das Thema Forschungstransfer kümmerst. Worum geht's dabei?
Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein kann. Und zu erklären, was mache ich in meiner Rolle beim KI-Bundesverband, erkläre ich vielleicht einmal kurz, was ist der KI-Bundesverband? Man könnte ja meinen, das ist für sich selbst redend. Ist es in Teilen auch. Allerdings ist es kein übergreifender KI-Verband. Es ist ein KI-Verband für Unternehmen. Und das sind nur Unternehmen Mitglied, die wirklich einen signifikanten Teil ihrer Wertschöpfung, ich meine, ich habe vor langer Zeit mal 70% aufgegriffen, wirklich in der KI verortet haben. Deswegen sind beispielsweise Unternehmen wie Google oder ähnliches auch gar nicht im Verband drin, weil die nie im Leben auf diese 70% kommen würden, auch wenn die jetzt ganz viel mit Large Language Modellen machen. Und dadurch haben wir keine großen Stimmen so im Verband drin, die das in die eine oder in die andere Richtung ziehen und auf einmal hat das kleine Startup gar keine Stimme mehr, sondern wir sind ein Verband für Unternehmen. Und wir haben jetzt dieses Jahr die 500 Unternehmen erreicht und eines der größten deutschen KI-Unternehmen ist dazugestoßen mit DeepL. Da sind wir ziemlich stolz drauf und das ist echt cool.
Sehr gut.
So viel erstmal zum Verband in meiner Rolle. Da führen wir Umfragen durch, da machen wir Veranstaltungen, wie auch immer. Die letzte große Studie, die wir durchgeführt haben, war 2023 mit 81 KI-Unternehmen. Das war schon echt cool. Mich würde mal interessieren, wie sich das bis heute entwickelt hat. Vielleicht müssen wir da mal eine neue machen.
Ja, die letzten zwei Jahre hat sich ja wahnsinnig viel getan. Dann erzähl mal, was waren so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie?
Also prinzipiell so die Startups, die wir befragt haben, die waren sehr jung. Die waren im Schnitt so 3,1 Jahre alt. Ein Drittel von denen sogar unter zwei Jahren. Und ich sage mal, der große Teil, über 50% hatten nur zwischen 1 und 4 Personen und mehr als 15 Personen hatten nur 20%. Also das sind viele, viele Startups und eher kleine Unternehmen. Und was ich spannend finde, gerade in meiner Rolle im Forschungstransfer, wir haben nach der Gründungsmotivation gefragt. Und bei ganz vielen war es die Selbstständigkeit, 73%. Bei einigen war es, ich will Probleme lösen, 57%. Immerhin. Bei manchen, und das gehört immer leider mit dazu, auch wenn ich von dem Motiv in der Startup-Welt eigentlich relativ wenig halte, wenn ich am Anfang gründe und keinen wirklichen Purpose habe, waren 32% für finanzielle Motive. Und was aber spannend war, womit ich nicht gerechnet hätte, waren 32%, die gesagt haben, wir wollen unsere Forschungsergebnisse transferieren.
Das also lässt mein Thema.
Dann voll mein Thema, das lässt mein Herz höher schlagen.
Da waren wahrscheinlich mehrere Antworten zulässig, ne? Also da konnte
man ja gut. Genau.
Okay. KI-Bundesverband könnte ich mir vorstellen, vor allem dann Tech-Unternehmen. Wie hat sich das da verteilt?
Ja, also es sind viele Technologieunternehmen. In der Umfrage waren es ungefähr 70% im Softwarebereich, 20% waren Dienstleister und ungefähr 10% haben sich keinen der beiden Bereiche zugeordnet. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie gesagt, wir machen Software und beraten dazu. Was aber auch spannend war, gerade im Vergleich zu anderen Startups, waren die Hintergründe der Gründer. KI-Umfeld, klar, 68% aus der Informatik, ergibt voll Sinn. 17% aus der Physik, ergibt auch noch Sinn. Und auch da waren wieder übrigens mehrfach Nennungen möglich, weil man ein Team mit mehr als einem Gründer haben kann. 30% aus der Ingenieurswissenschaft, 14% aus der Geisteswissenschaft und 7% aus dem Biochemieumfeld. Und eine Sache, das ist jetzt erstmal nicht groß verwunderlich, aber was ich spannend fand, aus dem BWL-Umfeld, aus den Wirtschaftswissenschaften, nur 29%. Und wenn ich mir anschaue, wie Gründerteams sonst so verteilt sind, häufig so ein Techie und ein Businessmensch, 29% sind schon echt wenig.
Wenig für die BWLer. Ja. Aber sonst, wenn ich so zusammenfasse, sehr junge Unternehmen, recht kleine Unternehmen, Motivation Selbstständigkeit, aber mit 30% ein hoher Anteil, die sagen, ich möchte Forschungstransfer machen, also die ja dann offenbar ersichtlich auch forschungsnahe unterwegs sein müssen und aufgestellt müssen, und ein hoher Anteil natürlich dann an Softwareunternehmen.
Ja, absolut, okay. Genau.
Also das zeichnet ein klares Bild von den Verbandsmitgliedern, von den über 500, die da tätig und organisiert sind. Und wie gehen die jetzt an das Thema Finanzierung ran? Inwieweit besteht da Förderfähigkeit, was sind Fallstricke?
Das Thema Finanzierung als Bottleneck haben tatsächlich 57% der Startups angegeben. Also ziemlich viele, aber ich glaube, das ist nichts, was wirklich verwirrt oder verwundert. Was dahingehend spannend ist, und ich glaube, das ist ein riesengroßer Unterschied von KI-Startups gegenüber Unternehmensgründungen aus anderen Bereichen. 51,5% der Startups in der Umfrage waren Spin-offs aus der Wissenschaft. Also das muss man mal ins Verhältnis setzen. Wir haben mal geguckt in anderen Umfragen damals, wie sieht das über die breite Masse in Deutschland aus, also über alle Unternehmensgründungen hinweg. Klar, ist nicht alles Startup, aber da waren es 2,4%. Im KI-Umfeld 41,5%. Das heißt, es ist eine riesengroße Verbindung zur Wissenschaft da, und das macht den Transfer besonders wichtig. Und jetzt nämlich noch mal spannender, 60% der Startups haben angegeben, dass sie in ihrem Startup forschen.
Und ich auch sage, die Förderung kriegen quasi.
Ja, müsste man denken, ja. Aber jetzt wird es noch spannender. Von diesen 60% haben 40 gesagt, die haben sogar ein eigenes Forschungsteam. Also auch wieder total prädestiniert für Fördermittel. 40% nehmen sogar auf wissenschaftlichen Konferenzen teil und publizieren als Startup regelmäßig. Jetzt wird spannend, der Teil, der in den Konsortialförderprojekten teilnimmt, sind 30%.
Also da stinkt es dann unten hin ab.
Ah, ja, das aber auf der anderen Seite, jetzt könnte man sich fragen, wenn die so viel forschen und sagt, Innovationsförderung ist ja super spannend, warum nehmen die da drin nicht teil? Die Frage haben wir damals leider nicht gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Gründe hat. Also ob das der Eigenanteil ist, den man aufbringen muss, der am Anfang schwierig ist, ob das die Bürokratie ist, ob das der geringe Förderanteil ist, ob das der Zeitrahmen ist, der nicht zu Startups passt, sondern eher zu größeren Unternehmen, da müsste man gucken.
Aber Eigenanteil kann es eigentlich gar nicht sein, weil wenn sie es ja eh machen, weißt du, also sie machen ja viel mehr Forschung, als was die Fördermittel in Anspruch nehmen, dann müssen sie es komplett selber finanzieren, also an Geld kann es nicht scheitern. Ich glaube, zeitlicher, also wie schnell sich das ändert, Bürokratie, die nur bremst, das könnte ich mir eher vorstellen. Ist so von deinem Eindruck, sind KI-Startups in der Regel gut finanziert, also jetzt mit Venture Capital oder Ähnlichem?
Es waren zwei Punkte. Ich würde auf den ersten gerne einmal kurz eingehen. Am Eigenkapital kann es nicht scheitern. Doch, kann es. Weil es unterschiedlich geprüft wird. Als Startup habe ich meine Runden, die ich gehe. Und ich bin häufig glücklich, wenn ich mal ein Jahr lang Finanzierung habe. Und wenn ich ein Jahr lang Finanzierung habe, gehe ich nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder auf die Suche und sammle meine nächste Runde ein. Das ist gängige Praxis. Und wenn ich aber jetzt in der Fördermittelwelt unterwegs bin und auf einmal ein Dreijahresprojekt habe und meine Bonität wird hinsichtlich 3 Jahren gecheckt, dann passt das nicht zusammen. Und das passiert auch mal mehr, mal weniger. Wir haben jetzt beispielsweise mit der Forschungszulage ein rückwirkendes Förderprogramm bekommen, was erstmal cool ist. Auf der anderen Seite muss ich als Startup dann noch länger warten, bis ich meine Kohle ausgezahlt bekomme. Ich muss das komplette Jahr vergehen lassen und dann kriege ich irgendwann das Geld. Da geht es dann auf einmal in Liquiditätsthemen wieder rein.
Wenn du sagst, viele nutzen es nicht, sind dir vielleicht auch jetzt abgesehen von der Bonität Punkte, Aspekte inhaltlicher Natur geläufig, wo man sagen kann, ja, da ist es auch schwieriger im Rahmen der bestehenden Förderlandschaft?
Ja, tatsächlich ja. Also das ist auch was wir jetzt immer mehr und mehr merken. Ich weiß, ich habe noch vor, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr einen Post gemacht nach dem Motto, wenn ich die API, also die Programmierschnittstelle von OpenAI anzapfe, dann ist das nicht förderfähig. Wenn ich aber ein komplexes Multiagentensystem baue, dann ist es förderfähig. Das hat sich heute geändert. Inzwischen sind auch Multiagentensysteme tatsächlich an vielen Stellen nicht mehr förderfähig. Es entwickelt sich halt einfach super schnell. Es ist halt eine Anwendung von was Bestehendem im neuen Umfeld. Das heißt, man muss jetzt gucken, was ist dann die Innovation? Und es gibt auch andere Dinge, wo man beispielsweise früher so ein Agentensystem hat fördern lassen können, wie Go Digital oder so. Aber das ist zum einen Ende 2024 ausgelaufen und unter uns, das Förderprogramm war eine mittelschwere Katastrophe. Also das Ding, das kann sich eigentlich nicht rechnen. Also wir haben, man kann sich da auch Webseiten bauen lassen und so weiter. Und wir haben damals unsere eigene Webseite, obwohl ich in meinem anderen Leben Fördermittelberater bin, nicht darüber finanziert, weil wir das Programm, das ist einfach nicht marktgemäß. Und diese Themen, man kriegt da vielleicht noch einzeln so kleine Mini-Förderungen, aber keine in einer signifikanten Höhe, 6-, 7-, 8-stellig. Da brauche ich wirklich was, wo es dann in die Innovation geht. Und auch viele unserer Unternehmen, die sind im innovativen Umfeld mit unterwegs. Wir haben gerade gesagt, 60% forschen. Also ich meine, ich klicke mir ein Multiagentensystem zusammen, ist noch keine Forschung. Da ist deutlich mehr drin. Und daher glaube ich nicht, dass es an der Stelle im KI-Bundesverband jetzt ausschließlich die Themen sind, dass KI-Agenten eben nicht mehr förderfähig sind. Das ist bei vielen Leuten, ich will mir KI fördern lassen, sicherlich was, was sie denken.
Wenn man mal so die Seite wechselt, auf die politische Seite sozusagen, da hast du ja auch viele Kontakte, sprichst mit vielen Menschen, berätst teilweise auch, hältst Vorträge. Was kriegst du da zu hören? Was sagen diese Akteure?
Also, wenn ich mir überlege, für wen ist das besonders spannend? Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Frage vielleicht im Kopf aufkommt wie, ey, kriegt die Politik das mit, dass das schwierig ist? Ignorieren die das? Ich verstehe die Fragen, aber wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, ist es leider ein bisschen komplexer als das. Beispielsweise Dr. Tina Klüver, die war früher, bevor ich die Leitung der Arbeitsgruppe übernommen habe, Arbeitsgruppe Forschungstransfer, hat sie die geleitet. Und sie hat auch die Studie, aus der ich vorhin die Zahlen zitiert habe, koordiniert und verantwortet. Das heißt, sie weiß absolut um diese Probleme, sie weiß um diese Themen. Und aktuell ist es so, sie ist dann gewechselt zum ehemaligen Bildungsministerium beziehungsweise jetzt zum BMFTR als Abteilungsleitung für Forschung und technologische Souveränität und Innovation. Also genau da, wo sowas in Deutschland mit aufgehangen ist. Das heißt, die kennt diese Themen wahrscheinlich wie keine zweite Person. Und die hat das sehr, sehr sicher auf dem Schirm. An der Stelle, ich erzähle gleich weiter, aber kurzes Gimmick, was ich vor kurzem gelernt habe. BMFTR, das FTR steht für Future.
Nein, okay.
Seitdem kann ich es mir merken. Und die Politik macht an der Stelle mehr, als man vielleicht sieht. Also es gibt in Deutschland eine komplette KI-Strategie beispielsweise. In dem großen Investmentpaket, was jetzt rauskommen soll, was CDU, CSU und SPD beschlossen haben über die 500 Milliarden, da steht KI als zentraler Teil mit drin.
Nicht nur Brückenstraße.
Ja, nicht nur Brückenstraße, ja. KI ist dort ein zentrales Thema. Die Leute erkennen, dass das Fördermittelsystem schwierig ist. Das wird gesehen, aber das ist inzwischen so ein unglaublich großes Monstrum geworden, was von so vielen Dingen abhängt, wo so viele Leute involviert sind, was schwierig ist, da mal schnell alles umzustellen. Letztes Jahr ist beispielsweise die Lohnnebenkostenpauschale für kleine und mittlere Unternehmen weggefallen in Deutschland. Das ist eine Änderung auf EU-Ebene. Ja, ist schwierig, aber das anzupassen. Da müssen auf einmal dann die Wirtschaftsministerien aus allen Ländern zusammenarbeiten. Wir haben damals dann auch als Verband, beispielsweise beim Thema Unternehmen in Schwierigkeiten, was ein anderes Thema ist, was in der Fördermittelwelt meines Erachtens nach nicht ganz richtig läuft, mit dem deutschen Wirtschaftsministerium gesprochen. Und die erste Reaktion war, ja, wir fragen mal Frankreich und Österreich, wie läuft es denn da? Und die haben das halt anders in ihre Richtlinien wiederum umgesetzt gehabt in Teilen und sehen gewisse Dinge nicht ganz so genau wie Deutschland und haben dann rückgemeldet, nee, das ist ja überhaupt kein Problem, sinngemäß. Und das macht Abhängigkeiten auf europäischer Ebene teilweise schwieriger. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine riesen Chance, dieser europäische Gedanke. Und auch in Brüssel, das hat jetzt vor kurzem unsere Arbeitsgruppe Politik in einem Gespräch erwähnt, gesagt, seit ungefähr Mitte letzten Jahres gibt es in Brüssel ein Umdenken hinsichtlich der Bürokratie. Also Bürokratie soll aktiv abgebaut werden. Das haben die verstanden. Und dort ist das jetzt auch langsam zu spüren. Bis das aber vom großen europäischen Level runtergekommen ist, dass es auch, ich sag mal, ein Start-up in Deutschland mitbekommt, da dauert es einfach. Diese Systeme sind einfach teilweise groß und
behäbig,
träge.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn, wenn wir jetzt mal nochmal eine Ebene tiefer reinstellen und sagen, was fordert ihr konkret? Wo soll die Reise hingehen?
Also wir haben tatsächlich gerade auch erst wieder als Arbeitsgruppe ein Positionspapier veröffentlicht. Da muss man sagen, wir haben jetzt halt sehr viel über Fördermittel gesprochen. Unser Fokus in der Arbeitsgruppe sind ja nicht Fördermittel per se, sondern unser Fokus ist der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft von KI. Und um das mal so ein bisschen einschätzen zu können, was ich gleich sage, dass wir fordern, möchte ich euch gerne ein paar Zahlen mal nennen, dass man einfach mal so das einschätzen kann, wo stehen wir gerade und warum fordern wir was. Letztes Jahr im September ist eine Studie rausgekommen von der Stanford University. Dort, die haben anhand von, ich glaube, 60, 70 Parametern evaluiert, wo verschiedene Länder auf welchem Platz in der Welt die stehen hinsichtlich KI. Und Deutschland stand auf dem 8. Platz. Aber wenn wir uns überlegen, wir sind die dritte oder viertgrößte Volkswirtschaft, da ist der 8. Platz echt mies. Aber als Stärken haben sie herausgestellt unsere Forschung und zum anderen unsere Machine Learning Modelle. Also wir sprechen viel über Large Language Dinge, aber das ist... Also,
was es auch schon länger gibt, quasi die bisher schon bekannte KI, die dann auch vielleicht in Maschinenbau und ähnlichen Feldern gute Anwendungen findet.
Absolut, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, letzte Woche war es, habe ich mit jemandem gesprochen, der ist im Kontext Machine Vision unterwegs. Der hat mir erzählt, hey, im Bereich Machine Vision sind wir als Deutschland immer noch quasi Marktführer. Es gibt keinen auf der Welt, der so gut ist in Machine Vision wie wir, hat er mir erzählt. Und hat selbst ein großes Unternehmen in dem Bereich mit großem Markt. Also wir haben noch Punkte, wo wir noch gut eine Chance haben. Auf der anderen Seite, was ich sehr ernüchternd fand, ich war letzte Woche auf einer Konferenz mit vielen Spitzenmathematikern, riesen Matheverbänden, die pfiffigsten Mathe-Leute dieses Landes waren dort mit dabei und einer der Keynote-Speaker hatte dann nochmal so zwei andere Zahlen rausgehauen. Er sagt, hey, Donald Trump hat bei Harvard 2,2 Milliarden Euro an Forschungsgeldern gestrichen. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, hat ungefähr 500 Millionen, also 0,5 Milliarden Euro zur Verfügung.
Und dort haben das hier gestrichen, kommt und das.
Ja. Und die haben noch, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr an die genaue Zahl erinnern, aber ich meine, der hat irgendwie 4, x Milliarden gesagt, die Harvard noch zur Verfügung hat. Also das sind Dimensionen dazwischen. Oder er hat das Beispiel von der Uni Atlanta gebracht und ich hoffe, dass ich da jetzt keinem zu nahe trete, die ich jetzt aber als, ich sag mal, durchschnittliche amerikanische Uni mal betiteln würde. Allein diese Uni hat mehr A-Plus-Publikationen, also in Schulnoten wäre das die 1-Plus, als Gesamtdeutschland. Und das ist wirklich ernüchternd. Also das sind deprimierende Zahlen. Also ich bin danach dann auch erstmal rausgegangen und habe gedacht, ja, okay, von wegen Forschung, da haben wir noch eine Chance. Auch da sind wir abgehängt.
Hauen wir jetzt in den Sack oder was machen wir?
Nee, dafür bin ich der Falsche. Ich habe gesagt, ich will die Hoffnung nicht aufgeben und ich habe mir in meinem Kopf mehrere Dinge überlegt, wie man das hinbekommen kann. Und da ist jetzt, ich werde heute noch nicht alles dazu erzählen, aber einer der Punkte, die mir Mut gegeben haben, waren, dass wir in diesem Machine Vision Bereich führend sind. Das ist echt cool. Da ist auch ein geiler Markt dahinter. Das andere, was mir Mut gegeben hat, war, wir haben gesehen, wie schnell sich der KI-Markt bewegt. Und keiner hätte beispielsweise mit DeepSeek gerechnet. Die sind von heute auf morgen auf den Markt getreten und waren sofort da.
Und Nvidia-Aktie, Deep Dive.
Genau. Ne? Ja. Das war wild. Und was sagt uns, dass das nicht nochmal passieren kann und dass das nächste DeepSeek nicht eine deutsche Company beispielsweise sein könnte? Das war eine Handvoll Wissenschaftler dort. Und ich sag mal, auf dem ersten mit Machine Vision, da dürfen wir uns nicht ausruhen. Da müssen wir agieren. Das ist was, wo ich sage, eigentlich müssen wir das verteidigen. Im Sinne von, ey, das müssen wir weiter ausbauen, weiter stärken. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, okay, vielleicht haben wir das nächste DeepSeek, das ist Zufall, das ist Glück, das ergibt auch keinen Sinn. Ich sehe ein unglaubliches Potenzial in dem Transfer, dass wir das, was wir in der Wissenschaft lernen, in der Wirtschaft hinbekommen. Und da sind wir jetzt dann wieder, vielleicht ist das auch sehr, sehr aus meiner Brille gesehen, aber in genau dieser Arbeitsgruppe, wo ich dort aktiv bin. Wir müssen es schaffen, dass wir diesen Transfer hinbekommen. Und in unserem letzten Positionspapier haben wir dahingehend drei Dinge uns überlegt, wo wir gesagt haben, die müssen wir fördern. Weil
du sagst im Grunde, also DeepSeek in China wirkt, das ordnest du eher als Zufallstreffer ein, war jetzt nicht absehbar und ist nicht systematisch herbeigeführt worden.
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Also wie das genau in China gelaufen ist, dazu kann ich keine Aussage treffen, da habe ich mich nicht tief genug informiert. Aber ich möchte sagen, wir sollten nicht in Deutschland sagen, ja, vielleicht kriegen wir das nächste DeepSeek und machen dann die Hände hoch und sagen, ja, irgendwer macht mal. Sondern da muss irgendwie Logik dahinter kommen. Wir müssen die Rahmenparameter so ausrichten, dass wir die Chance haben, das nächste DeepSeek zu entwickeln.
Dem Glück eine Chance geben sozusagen.
Und genau, dann, ja, also, das trifft's gut.
Wie geht das? Erzähl mal.
Wie geht das? Also wir sehen drei Punkte. Das erste ist, wir sehen in Deutschland einen enormen Abfluss an KI-Talenten. Ich war vor, ich weiß nicht, ungefähr einem Jahr, war ich auf dem Bundesgipfel für Forschung und Innovation. Und da hat Jonas Andrulis, der CEO von Aleph Alpha, gesprochen. Und der war, bevor er Aleph Alpha gegründet hat, der Senior Manager vom Apple KI-Team. Und über Apple KI kann man jetzt denken, was man will. Aber was er quasi gesagt hat, war, dass jeder Fünfte dort in dem Team in Kalifornien, im Silicon Valley, deutscher PhD war.
Ach, hör auf.
Jeder Fünfte. Also, krass.
Dabei sind wir ja nur Nummer 8 in der Welt. Also ja. Mit Talenten dann offenbar gut bei der Sache, ja.
Da haben wir einen riesen Abfluss. Also wir haben sie da, wir bilden die Leute aus, das ist gut. Da sind wir stark, zumindest in der Hochschulbildung. Und dann lassen wir die Leute gehen. Also wenn ich dann auch drüber nachdenke, was haben wir in Deutschland, um die Talente zu halten? Wir haben für junge Studenten haben wir Exist, was ein cooles Programm ist. Wir haben Sprint, was sehr positiv wahrgenommen wird bei Startups, weil es sehr bürokratiearm ist für wirkliche Innovationen. Aber wir haben meines Erachtens nach eine große Lücke in der Förderung von Serial Foundern, also von Wiederholungsgründern in dem Bereich. Wir haben eine Lücke im Bereich von Personen mit langjährigen Berufserfahrungen und bei internationalen Talenten.
Also wir fördern sozusagen Uni nahe oder quasi im Übergang Uni zur Gründung. Aber wenn du da aus diesem Ökosystem raus bist, dann ist der Anschluss weg und du hast auch keine Quellen.
Er ist auf alle Fälle deutlich schwieriger. Und wenn ich jetzt sage, wir haben ein Setup, wo ich sage, jemand weiß, was er tut, dann will ich den noch genauso gut fördern wie jemand, der direkt von der Uni kommt.
Oder sogar auch mehr, weil könnte ja zu großen Chancen führen, ne?
Genau. Und vielleicht hat er einfach irgendwo ein wissenschaftliches Paper gelesen, fand das total geil, hat den Co-Founder mit rausgenommen, der gerade da sein PhD fertig gemacht hat und gesagt, wir machen das jetzt zusammen und ab geht's. Aber das ist schwierig, wenn die Person, dieser Serial Founder, dann beispielsweise nicht mehr an der Uni angestellt wäre oder nicht mehr nah dran ist oder. Und dann geht's auch ganz schnell wieder in die Richtung von IP-Themen, wo die Unis dann IPs haben wollen oder verteidigen müssen aus gesetzlichen Gründen. Das wird dann super, super schwierig. Aber gerade die Serial Founder, die Founder mit Berufserfahrung und die International Talents zu halten und zu stärken, das ist der erste Punkt, den wir gefordert haben. Der zweite ist es, eine Risikoprämie für langfristige und großvolumige Aufträge zu schaffen. Das ist was, das könnte man beispielsweise über BAFA Invest mit abdecken oder irgendwie in die KfW mit eingliedern. Aber das würde die Motivation von privatwirtschaftlichen Auftraggebern drastisch steigern auch in technologische Pionierlösungen rein zu investieren und zu setzen. Zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal das Investment auf mich, mit Startup X zusammenzuarbeiten. Ich weiß, geht ein größeres Risiko mit einher. Aber wenn das Startup vielleicht mit Leuten, die aus der Uni kommen, das, was sie aus der Uni gelernt haben, mitnehmen können, und das in der Real World ansetzen, das ist eine Riesenchance für den Forschungstransfer. Und gleichzeitig können wir uns dadurch vielleicht einige der Teile, wo wir sagen, wir haben zu wenig Wagniskapital, mitsparen. Oder zumindest ausgleichen, besser nicht sparen, wir haben sowieso schon zu wenig, aber ausgleichen und damit ein bisschen mehr Hebel noch draufsetzen. Also den Gedanken kann man auch ein bisschen weiterdenken, aber diese Risikoprämie für langfristige große Aufträge aus der Privatwirtschaft halte ich für sehr, sehr spannend.
Wie schätzt du das ein, dass da dann aber auch ein Risiko besteht, wenn man sagt, manche Innovation braucht einfach Ruhe und Entwicklungsarbeit, Forschungs- und Entwicklungsarbeit, bis sie so weit ist. Wenn man da jetzt dann schon anfängt, für Kunden zu arbeiten, kann das auch ablenken, kann Aufmerksamkeit abziehen. Und man kommt gar nicht so weit, wie man kommen könnte, wenn man auskömmlich finanziert wäre und in Ruhe vor sich hin forschen könnte?
Sicherlich würde man andere Forschungsergebnisse erreichen dadurch, wenn man das so macht. Die Frage ist, sind es bessere Forschungsergebnisse oder nicht? Wenn wir uns, und da müssen wir unterscheiden zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung. In Startups wird seltenst Grundlagenforschung betrieben, sondern eher anwendungsnahe Forschung. Und da bringt mir die Wirtschaft auf einmal die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um das, was ich überhaupt entwickle, in die Realität zu bringen. Ich werde später vielleicht, wenn wir Zeit haben, nochmal auf Rudolf Kallmann zurückkommen. Und bei dem war es so, der hat quasi eine 17 Zeilen mathematische Formel genommen und hat die eingesetzt in Zusammenarbeit mit der NASA, und nach 6 Monaten sind die zum Mond geflogen und wieder zurück. Und das, was die ganz klar hatten, war: pass auf, wir dürfen nur einen Eintrittswinkel von plus minus 0,5 Grad haben, und übrigens, dein Algorithmus darf nicht mehr als 2 Kilobyte verbrauchen. Da waren ganz klare Rahmenbedingungen. Der hätte seine Formel, seinen Kalman-Filter entwickeln können in alle möglichen Richtungen. Aber weil er, also ist einer der drei Gründe meines Erachtens nach, warum das so gut geklappt hat, die haben es geschafft, innerhalb von 6 Monaten von der stellt es auf einer wissenschaftlichen Konferenz in Baltimore vor, hin zu der Apollo fliegt zum Mond und zurück und bringt Neil Armstrong heile wieder auf die Erde. Innerhalb von 6 Monaten, weil die Mission so unglaublich klar war. Und diese unglaublich klare Mission kriege ich nicht hin, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und ich sage, ich arbeite mal vor mich hin.
Ja, macht Sinn. Das macht Sinn. Jetzt hast du gesagt, ihr habt 3 Themen. Ne? Da hast du schon dieses Thema großvolumige Aufträge, Stärkung von Talentbasis oder Talente erhalten.
Ja. Und der dritte Punkt ist, dass der Staat in Deutschland als Ankerkunde agiert, mehr als Ankerkunde. Und als Nachfrager für KI und auch für Digitaltechnologie. Und das ist, was es passiert aktuell in Teilen schon. Zumindest steht es im Koalitionsvertrag, dass es passieren soll. Gut, damit ist es noch nicht umgesetzt, aber das ist was auch die Regierung erkannt hat, was sehr, sehr cool ist aus unserer Sicht. Aber aktuell ist es so, dass milliardenschwere Aufträge vom Bund an außereuropäische Anbieter fließen. Und diese sukzessive rückzubauen und an deutsche und europäische Unternehmen und Einrichtungen zu geben, ist, finde ich, was ein sehr, sehr spannendes Feld, wo man die eigene Wirtschaft stärken kann und gleichzeitig aber Innovation auch wieder nach vorne pushen kann. Wenn man dann vielleicht auch überlegt, kriegt man Startups in so einem Kontext vielleicht gesondert gefördert? Vielleicht sagt man, es muss ein Verbund anbieten zwischen Großunternehmen wie SAP, Telekom, whatever, und es müssen mindestens 1 oder 2 Startups mit dabei sein. Oder das Startup kriegt auch mal einen kleinen Teil von dem Auftrag, oder. Aber dass der deutsche Staat als Ankerkunde agiert, ist der dritte Punkt, den wir von der Politik gefordert haben. Und dieses Positionspapier haben wir quasi mit dem Einzug der MinisterInnen in den Bundestag, lag das mehr oder weniger bei den Relevanten auf dem Tisch. Und ich bin mal gespannt, was rauskommt und inwiefern sich das entwickelt.
Ich drücke die Daumen. Also wenn ich so, ein Gedanke, der mir gerade kam, so, es sind zwei Pull-Aspekte, ne? Also ich ziehe mit Aufträgen, quasi schaffe ich Attraktivität, Staat als Auftraggeber und quasi Auftragsprämie für Unternehmen. Und ich pushe aber auch gleichzeitig auf der Talentebene, gebe ich Förderung rein, dass die Leute in dieses Thema reinsteigen und sagen, ich mache das jetzt und ich gehe diesen Transferweg und ich nutze mein Know-how. Mega. Cooler Approach. Jetzt haben wir auf die Politik viel geguckt. Wie siehst du es denn auf der anderen Seite? Wie siehst du es denn auf Ebene der Wirtschaft? Was wäre denn aus deiner Sicht Verantwortung der Unternehmen in dieser Situation?
Also wenn wir gucken, was können Unternehmen an der Stelle tun? Und da finde ich diese Story, wie der Kalman-Filter dazu geführt hat, dass die NASA nach 6 Monaten zum Mond fliegen konnte und wieder zurück. Einer der Punkte habe ich vorhin schon erwähnt. Die Mission war glasklar. Ein zweiter Punkt war, es gab damals den Schmidt. Der Schmidt war derjenige, der als Kallmann im Baltimore diesen Vortrag gehalten hat, diese Keynote, das sein Paper vorgestellt hat, der im Publikum saß und der zugehört und dann hat er seinen Stift weggelegt und gesagt, ey, das ist die Lösung. Die Lösung für sein Problem, der hatte nur einen Job, der gesagt, ich muss irgendwie es schaffen, dass die Rakete wieder zur Erde zurückkommt. Mit entsprechenden Parametern. Und dann haben die danach im Gang gesprochen, die haben telefoniert, wie auch immer. Nach 6 Monaten hat es funktioniert. Aber dieser Schmidt, der war so pfiffig, der war eine Brückenperson quasi. Der hat morgens mit dem Piloten über irgendwelche Flugkurven und Winkel reden können und nachmittags mit Kalman zusammen über mathematische Matrizen. Also diese Brückenperson ist unglaublich wichtig. Und jetzt können wir gucken, was kann ein Unternehmen tun an der Stelle. Gerade die großen Unternehmen, die Bosch, Carrier, Siemens, BMW und Co., die haben viele Personen, die sowas könnten.
Du meinst, zum Brückenbauer zu sein?
Zum Brückenbauer zu sein. Die haben wirklich fähige Leute dort sitzen. Aber die sind voll mit operativen Themen. Die haben teilweise wenig Zeit und die Bonussysteme sind meines Erachtens nach an vielen Stellen noch viel zu wenig in diese Richtung ausgerichtet.
Mhm.
Das zum einen Brückenperson. Was ich gerade bei der klaren Mission vergessen habe, ist, was kann ein Unternehmen da tun? Was leitet man daraus ab? Ich fände es unglaublich spannend, wenn große Unternehmen Profit- and Loss-Driving KPIs nach außen geben würden. Und sagen, uns hält ab, diese KPI zu erreichen, Problem 1, 2, 3. Und dann können Leute gucken, wie kann ich dieses Problem lösen? Und dann kommen vielleicht 200 Bewerbungen rein. Das haben wir, okay, aber die zwei sind spannend. Die will ich vertieft haben.
Aber es gibt ja teilweise auch so wissenschaftliche Knobelwettbewerbe, wo Unternehmen sowas rausgeben, aber auch, also jetzt glaube ich nicht so auf breiter Front. Ne?
Das, ja. Gibt es in Teilen auch. Das ist im KI-Umfeld allerdings häufig schwierig. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Startup, das hat mir was erzählt im Kontext Medizin dabei. Das heißt, man hat ein Bild bekommen von einem MRT und hat da draußen ein kleines Mini-Video gemacht quasi, wie sich was im Körper bewegt. Die Schwierigkeit bei diesen Challenges ist häufig, dass die Modelle natürlich gut bewertet werden, wenn das rauskommt, was man haben möchte. Aber es ist mit den Daten quasi trainiert und es gibt so eine Rekursion. Und was die Leute mir dort erzählt haben, war quasi, hey, pass auf, ich kann mich entscheiden. Entweder ich baue ein geiles Produkt, was in der Zukunft funktioniert, oder ich gewinne diesen Wettbewerb. Und das ist,
ne?
Ja, aber das ist wieder was sehr KI-spezifisches an der Stelle. Der dritte Punkt, der bei Kalman spannend war, und da kommen dann die Startups auch wieder in place, die haben den Kalman in die Line of Ownership gesetzt. Der war Teil von diesem Flugteam.
Ah, okay.
Die haben ihm gesagt, ey, pass auf, egal was du baust, wir werden das fliegen. Und was das auf einmal gemacht hat mit den Code-Reviews, die waren gnadenlos.
Man muss nicht selber auch noch mitfliegen quasi.
Nee, er musste nicht selber mitfliegen. Aber er wusste, ey, wenn er es im Zweifel verkackt, dann stürzt am Schluss diese scheiß Rakete ab. Und das ist krass. Und das sehe ich, die Innovation kann auf verschiedene Arten zu unter anderem den großen Firmen kommen. Durch Startups, durch PhD-Hires, durch den Mittelstand, wie auch immer. Bei Startups ist es aber so, wenn die einen kleinen Teil des Produktes bauen, hängen die in der Produkthaftung mit drin. Und sie sind gewissermaßen auch in dieser Line of Ownership. Und da werden Startups sehr, sehr spannend, gerade in der Zwischenstelle zwischen Wissenschaft und der großen Wirtschaft. Und wenn man das dann für ein, zwei größere gemacht hat, kann man auch selbst dadurch dann ganz anders skalieren, weil man genau weiß, was muss ich machen, wo ist mein Mehrwert. Und dieser Kalman-Filter inzwischen, der ist in jedem autonomen Auto drin, der ist in so vielen Alltagsgegenständen drin, in jedem Flugzeug, in jedem whatever, der reduziert im Endeffekt ein Rauschen in Daten. Das ist krass. Und dann kann sowas auch daraus werden. Ich meine, Kalman-Filter ist jetzt nicht die Schwerkraft, die erfunden worden ist. Das ist jetzt ein Beispiel für Wissenschaft.
Cool. Mega. Also klare Mission, diese Brückenperson, ja, und dann auch eine klare Verantwortlichkeit, was da super mit der Mission auch wieder zusammenpasst. Ja.
Absolut, ja.
Tobi, wir sind schon fast wieder am Ende. Was wäre denn aus deiner Sicht, also wo kann man sich mehr Informationen holen? Wie kommt man, wenn man sagt, Mensch, interessant, was der erzählt, ich will mehr davon?
Also ich meine, das Einfachste wäre, ich gehe mal auf ChatGPT und unterhalte mich damit. Da wird sicherlich viele schon dabei sein. Wer konkret mit mir über verschiedene Themen sprechen möchte, sei es zum Thema Fördermittel oder zum Thema KI, der kann mich gerne auf LinkedIn suchen. Mein LinkedIn-Handle ist t-koch, also linkedin.com/in/t-koch. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Da kann ich auch gerne nochmal die dedizierten Studien, aus denen ich zitiert habe und so weiter mal teilen. Genau, aber da erreicht man mich eigentlich am besten.
Und ich glaube, einen kleinen Cliffhanger, also dafür hat man sicher auch noch Material dazu produzieren, aber du hast doch was in Vorbereitung, ne? Kommt noch was?
Ich habe was in Vorbereitung. Ich bin nächste Woche Dienstag, ich sag mal, mit der Führung, mit Partnern vom KI-Bundesverband sitze ich zusammen zu einem Abendessen und da möchte ich denen eine konkrete Vision, die ich habe, vorstellen. Erzähle ich heute noch nicht so viel drüber, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir das umgesetzt bekommen, was ich da im Kopf habe, das wäre ein riesen, riesen Ding und das ist was, was Deutschland nachhaltig verändern könnte. Aber man muss es gucken, vielleicht geht es auch, dass am Dienstag ich das Feedback bekomme, ist totaler Quatsch und dann ist es auch ganz schnell wieder begraben.
Wir werden es weiter verfolgen und gerne auch darüber berichten. Vielen Dank, dass du erneut dabei warst. Also wir haben ja den Podcast gemeinsam gestartet, hatten dann Q4 eine Folge gemeinsam, jetzt wieder. Ich freue mich.